The final countdown. Ist die Welt noch zu retten? Der Radio 1 Radio Day.
Ja, ich bin jetzt verbunden mit einer der wohl bekanntesten Transformationswissenschaftlerinnen Deutschlands. Ja, ich denke sogar der bekanntesten. Ich kenne jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, aber ihren Namen kennt jeder und ihr Buch war ja auch ein Riesenbestseller. Erstmal herzlich willkommen, Maja Göpel. Ich grüße Sie.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Essmann.
Und das Buch, das Sie jetzt also davor ja geschrieben hatten, das war ein Buch, wo ich glaube, da ging es Ihnen eher mal darum, uns überhaupt aufmerksam zu machen auf all das, was eben schief läuft in dieser Welt. Also so eine Art Denkaufmerksamkeit zu erzeugen. Das neue Buch heißt jetzt, wir können auch anders. Schöner Titel übrigens, Aufbruch in die Welt von morgen. Und ich frage mich, der Ansatz hier ist eher einer, der gut in unsere Sendung passt, nämlich die Frage, was kann sich jetzt tatsächlich mit dem Denken ändern? Also die Frage, wie können wir auch anders handeln. Habe ich erstmal diesen Ansatz richtig verstanden?
Absolut. Nee, genau diese Zweiteilung. Das Was und jetzt kommt das Wie.
Jetzt beschreiben Sie ja im Buch mehrere Phasen und das fand ich schon auch sehr spannend. Lassen Sie uns gleich mal anfangen mit der, die ich besonders instruktiv fand, nämlich Systeme. Systeme zu denken, Systeme zu verändern. Und da ist eben schon die erste Frage, die bei mir aufgetaucht ist, wenn ich es richtig verstehe. Also ein System ist mehr als seine Teile, das weiß ich, das verstehe ich. Das Optimistische ist ja geradezu, wenn Sie sagen, was wir verändern an einzelnen Teilen, muss nicht automatisch klar sein, was dann auch das Ergebnis ist. Jetzt könnte man ja sagen, klar, einerseits ist das schön offen für die Zukunft, auf der anderen Seite aber auch gefährlich, weil ich eben nicht genau weiß, was ich da anrichte, wenn ich etwas mit den besten Absichten verändere.
Genau, also das ist ja aber auch nicht als vielversprechend oder bedrohend, sondern einfach erstmal als das, was die Transformationsforschung über komplexe Systeme so rausfindet. Ne? Es ist so eine Strukturbeschreibung, so ist es nun mal. Und wir können damit irgendwie so gut umgehen, wie es geht. Und ich glaube, das Positive und das eher Risikovermeidende ist sowieso das, was sich die ganze Zeit durchzieht, eben weil es offen ist, weil wir keine ganz klaren Pfade haben, die man einfach so auswalzen kann und dann bleiben die so. Das sehen wir jetzt gerade überall. Sondern es verhalten sich Leute anders als gedacht und dann sind auf einmal Ressourcen knapp, von denen wir vorher dachten, die sind noch da und dann gibt es hier einen Aufstand und Beziehungen werden sich ändern. Also es bleibt ja so eine sehr sich anpassende Welt und deshalb ist dieser Suchprozess zu sagen, was ist immer der nächstmögliche und nächst sinnvolle Schritt, glaube ich, etwas, was wir gerade in unserer deutschen Kultur der Prognose des mechanistischen Vorausplans, des Ingenieurens vielleicht auch noch ein bisschen dazulernen könnten.
Die Frage ist ja nur, trotzdem muss ich ja bestimmte Pläne machen, vielleicht auch sehr deutsch. Also wenn ich mir überlege, was kann ich tun, um im Klimawandel und all die Probleme zu lösen, muss ich ja irgendwie doch eine Prognose wagen. Und einerseits verstehe ich, dass es optimistisch ist zu wissen, Sie sagen ja wörtlich im Buch, Vergangenheit erkennen heißt nicht automatisch die Zukunft bestimmen. Aber auf der anderen Seite, irgendwelche Strategien brauche ich ja doch und gerade bei solchen wichtigen Problemen wie Klimawandel.
Nee, es geht ja auch viel darum, deshalb so sich immer wieder klar zu machen, was sind eigentlich unsere, man kann es vielleicht so Anker nennen, ne? Und da haben wir ja auch in der Gesellschaft klare Übereinkommen getroffen. Also ich glaube, wir sind uns eigentlich da alle einig, dass man nicht außerhalb dessen, was wir ressourcenmäßig zur Verfügung haben, wirtschaften sollte, weil dann knallt es eh. Das fällt uns manchmal nicht so leicht, das zu akzeptieren, aber die Prognosen sind da. Und deshalb ist, glaube ich, die Rolle der Wissenschaft auch, das immer wieder laut in den gesellschaftlichen Diskurs einzutragen, weil wir auch jetzt gerade merken, bei dieser Gaspreisdeckelung beispielsweise sagen ja all diejenigen, die sagen, hey, der Klimawandel läuft weiter, denen interessiert das jetzt gerade wenig, ob bei uns Inflation ist oder nicht, dass es nicht dazu führen darf, dass wir einfach es wieder billig machen, höheren Gaskonsum aufrechtzuerhalten, weil erstens das Klima dann natürlich nicht geschützt wird. Und das ist ja der klare Fahrplan, den wir haben. Ne? Das ist die klare Leitplanke, zu sagen, wir wollen deutlich unter 2 Grad bleiben. Und dazu kommt natürlich, dass wir im Moment einfach wirklich Ressourcenschocks haben. Sprich, wir haben es einfach nicht mehr zur Verfügung. Und wenn wir jetzt das Gas zu billig machen, dann geht der Puffer von dem, was wir schön in die Speicher reingefüllt haben, ja auch viel schneller zu Ende. Und dann haben wir sowas wie eine Verfassung, eine liberale Grundordnung unserer Gesellschaft oder eben auch Nachhaltigkeitsziele, die so den sozialen Kompass geben. Und da sehen wir ja auch die Forderungen immer stärker werden. Es kann nicht sein, dass die Gießkanne als politisches Instrument bleibt, wo diejenigen, die eigentlich die Preiserhöhung auch aus dem eigenen Budget stemmen könnten oder die Unternehmen, die sich bisher jeden Effizienzsteigerung im Energieverbrauch verweigert haben, genauso rausgehauen werden wie diejenigen, die es wirklich brauchen. Weil dann wird es auch wiederum für alle zu teuer und das Budget an Geld ist auch nicht endlos, sondern wir wollen es ja für gute Investitionen beispielsweise in die Energiewende verwenden.
Also auch darüber schreiben Sie in dem Buch immer wieder die Verantwortung der Industrie, der sozialen Marktwirtschaft, und das sind ja auch alles wichtige Begriffe, aber da kommen wir alle immer wieder an den gleichen Punkt, übrigens auch im Verlauf dieser Sendung, glaube ich, des ganzen Tages, nämlich immer wieder, dass das Denken ja das Handeln nicht automatisch verändert. Das heißt, auch wenn der Einzelne zum Beispiel das begriffen hat, haben Sie ja gerade im Prinzip auch gesagt, ich glaube, die meisten Menschen haben inzwischen verstanden, was los ist, ändert das ja nicht automatisch die Strukturen der Gesellschaft, des Wirtschaftens, des Konsumierens. Also das sind ja dann gesamtgesellschaftliche Prozesse, die sich verändern müssten.
Genau, und das Zusammenspiel habe ich versucht eben auch stark zu machen, und ich finde das ganz wichtig, dass Sie das auch nochmal betonen. Es geht um die Veränderung von den Regeln und von den Strukturen, weil die für uns alle auch vorgeben, was ist das Einfache, was ist das Bequeme, was ist das Günstige im Alltag zum Beispiel, ne? Und deshalb ist unsere Freiheit ja nicht so, als könnten wir an so einen leeren Tisch kommen, sondern die ist so vorstrukturiert mit dem, was eben da ist. Und deshalb müssen wir das Angebot ändern, die Infrastrukturen ändern, unter denen es leichter wird, dann die nachhaltige Lösung zu favorisieren oder eben normal zu machen. Und deshalb ist es auf der politischen Veränderungsebene so wahnsinnig wichtig, weil damit die Investitionen orientiert werden, die Innovationen orientiert werden, welche Produkte sich im Markt durchsetzen, wenn die Preise endlich mal diejenigen begünstigten, die nachhaltig sind und nicht diejenigen weiter billig anbieten können, denen das alles ziemlich egal ist. Und trotzdem ist in der Demokratie die Regelveränderung ja die Summe von den Stimmen in der Gesellschaft. Und deshalb sind wir als Individuen natürlich weiter gefragt. Und deshalb sind wir als KonsumentInnen weiter gefragt.
Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, da sind wir wieder beim Denken, also beim Buch davor, nämlich die Frage, das ist eine große Frage nach den Werten. Da habe ich auch beim Lesen des Buches immer wieder drüber nachgedacht, welche Werte haben wir in der Gesellschaft? Also wie lange wollen wir zum Beispiel noch anerkennen, der Beste gewinnt? Wir müssen immer mehr konsumieren, wir müssen immer erfolgreicher sein. Also das sind ja Grundwerte, die unserer Gesellschaft eingeschrieben sind und von denen sich zu lösen. Ich glaube, das ist ein sehr langer Prozess.
Manchmal lohnt es sich also ein bisschen rauszuzoomen, ne? Aus der jetzigen sehr reaktiv und getriebenen Situation und zu gucken, was haben wir uns denn eigentlich alles schon ermöglicht in der menschlichen Geschichte? Und diese Werte waren ja auch nicht immer eingeschrieben, beispielsweise in unsere Anreizsysteme, in unsere Vergütungsstrukturen, in unsere Art darüber, die erfolgreichsten Unternehmen zu messen. Ne? Wenn Sie sich so ein Handelsblatt-Ranking angucken, war ja jetzt zum Glück auch gut diskutiert worden von Yvonne Zwick, die UnternehmerInnen für Klima und Nachhaltigkeit vertritt, zu sagen, das ist ein total inhaltsleeres Ranking, weil nur der Aktienpreis sagt uns nichts darüber aus, weder ob da tatsächlich gute Produkte entstanden sind, noch ob die Aktienkurse durch Rückkaufoptionen etc. nach oben getrieben wurden. Das heißt, wir müssen die Geldwerte mit den realen Werten ein Stück weit zurückkoppeln. Das versuchen wir mit der Nachhaltigkeitsstrategie. Der Minister Habeck, bevor der Krieg kam, hat ja durchaus in der Richtung auch agiert, zu sagen, wir brauchen einen differenzierten Wohlstandsbegriff. Wir sehen Bemühungen von Unternehmen, wirklich deutlicher zu bilanzieren, was ist der soziale und der ökologische Impact, also der Effekt von ihren Geschäftsmodellen. Und nicht nur erfülle ich die Regeln heute, weil die sehen, die Regeln reichen nicht aus. Und da sind wir zum Beispiel ja auch bei der CO2-Einsparung. Wenn ich immer nur das mache, was jetzt gerade gefragt wird, hänge ich eigentlich beim Minimalkonsensus. Und wir brauchen diejenigen, die vorausziehen. Weil dieses Greenwashing, dieses, jetzt kann ich damit Kohle machen, jetzt kann ich hier mit Geld machen, dann mache ich das einfach. Das, glaube ich, bringt genau diese Verunsicherheit mit sich, die uns dann im Individuum nicht dran glauben lässt, dass wir gemeinsam diese große Aufgabe stemmen. Und deshalb sind Regeln wichtig, Verbindlichkeit richtig, Transparenz wichtig und der Mut vorauszugehen und sich dafür einzusetzen.
Jetzt haben Sie schon ein zweites ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich Rückkopplung. Wir haben angefangen mit dem System. Ich versuche, das System zu verändern und zu beeinflussen. Dann gibt es die Rückkopplung, die mögliche Beeinflussung, tatsächlich Transformation des Systems. Wir können noch anders. Aufbruch in die Welt von morgen ist das neue Buch von Maja Göpel. Und Frau Göpel, wir haben ja schon einiges besprochen, auch die Ansätze. Sie sagen einmal im Buch, ich fand das nicht uninteressant. Klar, wenn ich so rede über Veränderung von Denken, über neue Haltungen, auch zur Natur, zum Beispiel mich selbst neu definiere in der Natur, grenzt man manchmal auch ans Esoterische. Davor haben Sie, glaube ich, als Wissenschaftlerin eine verständliche Scheu. Aber es ist auch eine durchaus reale Gefahr, finde ich. Also, dass das Denken dann in solche Bereiche abgleitet. Auch hier wieder mit den besten Absichten, aber vielleicht mit den wenigsten Folgen.
Ja, ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz große, wichtige Unterscheidung. Also ich meine, so ein Stück weit haben wir das ja auch in der Philosophie und den Wissenschaften. Ne? Also es geht einmal darum, wirklich diese Frage zu stellen, wer sind wir, wer können wir sein und was macht unser Sein aus? Und dann versuche ich eher wissenschaftlich betrachtet zu sagen, wie kann ich solche Erkenntnisse, und das ist ja in der Epistemologie, um einen Begriff auf der Wissenschaft zu nehmen, durchaus eine der Fragen, also was können wir wissen und wie ist die Welt? Und darauf baue ich eben ein Konzept auf. Und es gibt durchaus die Kritik, dass die Wissenschaft eben sehr stark diese, ich würde spirituelle Seite nehmen, ne? Und diese Seite eben auch von dem, was macht uns Menschen als natürliche und biologische Wesen aus, zu stark abgespalten hat. Es gibt einen Suchprozess, wie kann man mehr mit Kunst und Kultur wieder zusammenarbeiten, damit die Imagination, die Fantasie, das ist ja auch etwas, was in uns lebt und viel eigentlich den Innovationen vorauseilt, wie kann das wieder eingeladen werden, weil wir durch dieses sehr ableitende, sehr deduktive, nur was ich beweisen kann, nur was ich quantifizieren kann, nur was ich messen kann, ist Teil von dem, was ich als Realität anerkenne, alle das Gefühl hatten, puh, das ist aber ein bisschen beschränkend in der menschlichen Existenz. Und trotzdem glaube ich, ja, es ist sehr wichtig zu sagen, aus welcher Perspektive spreche ich gerade und mit welchem Verständnis über das Sein spreche ich gerade. Und esoterisch ist für mich tatsächlich noch was anderes als was Spirituelles. Da bin ich auch zum Teil ziemlich besorgt, in welche Richtung das geht, also was da zum Teil für Versprechungen abgegeben werden und auch Geschäftsmodelle in die Welt getragen werden. Da muss man sehr vorsichtig sein.
Was natürlich dahinter steht, auch was Sie gerade beschrieben haben, also dieses interdisziplinäre Denken und Arbeiten, auch mit Künstlern, Künstlerinnen zum Beispiel, mit performativer Kunst, vielleicht Leute auch zu überzeugen. All diese Dinge haben ja zu tun mit dem großen Wunsch, aus der Blase rauszukommen. Machen wir uns mal nichts vor. Also innerhalb der Blase sind sich alle einig und wollen das auch. Aber da rauszukommen, könnte vielleicht eben auch dieser interdisziplinäre Weg helfen. Sie haben auch diesen Hashtag Wirk. Klingt ein bisschen wie eine Figur aus Herr der Ringe. Wirk, die Wirks. Aber die sollen ja auch eine Aktivität entwickeln.
Die Idee kommt ja von einem Quantenphysiker. Das ist jetzt erstmal sehr stark in der Naturwissenschaft, nämlich Hans-Peter Dürr, der gesagt hat, wir sehen die Welt sehr viel zu materialistisch und dinghaft, weil sie eben mit Energie und Bewegung und sowas eigentlich zusammengehalten ist. Und er hat gesagt, deshalb fände er es auch besser, über Wirklichkeit zu sprechen, weil dieses ganze Hin- und Herwirken, die Rückkopplung, die Sie beschrieben haben, in diesem Vorwärtsfließen von Realität, das kommt aus Res Sache, im Grunde genommen eigentlich das Dynamische ausmachen. Und Res Sache ist so dieses Dinghaft und dann haben wir den Eindruck, das ist normal und das muss man verteidigen, die Strukturen sollten sich nicht verändern, dann ist alles gut. Aber er hat gesagt, nö, es wirkt alles aufeinander ein und deshalb verändern sich die Dinge auch kontinuierlich. Und wir können uns darüber klar werden, was unser Anteil des Wirkens ist. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wie ich im Alltag ganz klar für mich auch überlegen kann, wer möchte ich sein? Und man kann das in so kleinen Experimenten machen, wenn ich mich freundlich anderen Leuten gegenüber verhalte. Selbst wenn mich vielleicht jemand anpammt, dann kann ich mich ja natürlich entscheiden. Möchte ich darauf mit weiterer Eskalation reagieren oder jemanden anlachen? Und das ist der wichtige Punkt, aus der Blase raus, mal fragen, wo kommt denn das jetzt her? Und meine Erfahrung ist also nicht nur mit Kunst und Kultur, aber deshalb natürlich auch, ne, mit wirklich bekannten Persönlichkeiten wie Anke Engelke, wie Anne Mädel, jetzt eine neue Fernsehserie zu machen, aber auch mal zuzuhören. Also ich wohne ja in Brandenburg und ich finde diese Idee, dass nur die Blase das verstanden hat, damit sind wir nicht ehrlich. Wenn ich mich hinsetze und hier beim Baumblütenfest oder irgendwo einfach mal spreche und zuhöre, die eigentliche Sicht auf die Welt und was es bräuchte, ist meistens gar nicht so weit auseinander. Die Sorge darum, was das bedeutet, wenn wir uns dieser Zielerreichung nähern, die ist dann die auseinandergeht. Was hat das für mich für Konsequenzen? Wie ist vorher schon mit dem Versprechen einer besseren Welt mit uns umgegangen worden? Was hat das mit uns gemacht? Diese Themen in den Vordergrund zu ziehen, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dann komme ich aus der Blase raus.
Dann noch eine letzte Frage. Das Buch, was Sie ja zusammengeschrieben haben mit Markus Jauer, ist wieder sehr unterhaltsam, hat viele auch sehr anschauliche Beispiele. Also es liest sich einfach auch sehr gut. Und was wir gerade geredet haben, also auch Zusammenarbeit mit Künstlern, Künstlerinnen zum Beispiel, das sind ja alles so Dinge, die sind vielleicht in Deutschland auch im Wissenschaftsbetrieb noch nicht so unbedingt typisch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht sogar so eine Art Entfremdung zum Wissenschaftsbetrieb bei Ihnen dann manchmal einsetzt, weil vielleicht auch Kollegen, Kolleginnen sagen, ja, das ist ja jetzt viel zu populär, was die da macht.
Das kommt total darauf an, in welcher Ecke. Also ich fand das sehr interessant, in den Debatten zu spüren, dass eigentlich diejenigen, die Nachhaltigkeitswissenschaften machen, das total gut und richtig finden. Und dann gibt es eben ein paar wissenschaftliche Bereiche, die nicht so gewohnt sind, sich auch transdisziplinär auseinanderzusetzen. Das ist ja etwas, was man, wenn man sich mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigt, automatisch macht. Ich muss das Soziale, das Ökologische, das Ökonomische und auch eben diese kulturellen Treiber anschauen. Und im Idealfall höre ich PraktikerInnen aus der Gesellschaft zu, die die besten Lösungen ja in der Praxis entwickeln und nicht wie am Schreibtisch. Das heißt, je mehr ich es schon gewohnt bin, mich aus meinem meinem Realitätsausschnitt, aus meiner Brille, mit der ich auf die Welt schaue, rauszubewegen und auch einen Vorteil darin zu sehen, einen Zugewinn zu sehen, mich irritieren zu lassen durch andere Perspektiven, weil ich selber dann wachse und vielleicht etwas Neues entdecken kann, umso weniger habe ich da irgendwelche Anschlussprobleme. Und ganz ehrlich, die meiste Gegenwind kommt aus der Ökonomie. Und das sage ich jetzt mal ganz offensiv, ist die Disziplin in unseren Fächern, die für ihre sozialwissenschaftliche Unterkomplexität, um es mal freundlich auszudrücken, auch ja offensiv kritisiert wird. Und da muss man immer mal so ein bisschen gucken, woher kommt welche Kritik, in welchem Ausmaß. Und vielleicht könnte man umgekehrt sich dort mal ein bisschen bewegen und über so ein Menschenbild nachdenken und sich auch tatsächlich mal fragen, ob die eigenen Modelle als Realitätsstanze immer noch so geeignet sind, wenn man im 21. Jahrhundert halt planetare Grenzen hat, die man im 20. Jahrhundert, als man die meisten Modelle entwickelt hat, eben noch nicht gesehen hat.
Damit wären wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, also nicht bei dem, was man machen kann. Einige Lösungsansätze gibt es im neuen Buch nach Ihrem Werk Unsere Welt neu denken. Jetzt also, wir können auch anders. Die Handlungsanleitung, wenn man so will, Aufbruch in die Welt von morgen von Maya Göbel, bei der ich mich sehr herzlich bedanke und noch einen schönen Feiertag Ihnen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, gerade auch für diesen Thementag, Herr Elzermann.